440 Millionen Euro. Auf diese gigantische Summe könnte der Schuldenberg der Stadt Hildesheim nach aktueller Prognose bis zum Jahr 2030 anwachsen. Und vor wenigen Tagen hat das Land Niedersachsen Hildesheim offiziell als finanziell notleidende Stadt eingestuft. Damit ist amtlich, was man auch so ausdrücken könnte: Es gibt verdammt wenig Spielraum, Geld auszugeben. Wie gehen die verantwortlichen Ratspolitikerinnen und Politiker damit um? Welche Prioritäten wollen sie setzen? Mit welchen Partnern? Und wo sollen Ausgaben gekürzt werden? Wichtige Fragen vor der Kommunalwahl, die im September ansteht. Fragen, um die es in dieser Woche beim Hatz Forum ging. Hatz, Lokalpolitikleiter Rainer Breder und der stellvertretende Chefredakteur Christian Wolters haben in der Diskussion erhellende und überraschende Antworten bekommen. Jetzt sind sie bei mir im Studio. Mein Name ist Jan Fuhrhoop und das ist Hatz gehört, Thema der Woche. Hatz gehört. Hallo Christian, hi Rainer, schön, dass ihr hier seid.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Am 13. September wird der neue Stadtrat gewählt. Noch ganz schön lange hin, der Wahlkampf hat noch nicht begonnen. Warum war es aus eurer Sicht wichtig, die Parteien jetzt schon bei der öffentlichen Podiumsdiskussion beim Hatz-Forum zu Bekenntnissen zu drängen?
Ja, wir haben uns gedacht, in der Tat, das ist noch ein paar Monate hin, aber die Parteien sind ja jetzt schon dabei, Kandidaten zu suchen, Leute zu begeistern, Listen aufzustellen. Und da haben wir gedacht, Moment mal, wenn Leute sich dafür begeistern sollen, dann müssen die natürlich wissen, worum es geht, was auf dem Zettel steht, was die Themen für die Stadt Hildesheim sind. Und das wollten wir möglichst früh im Jahr abfragen und mal in Erfahrung bringen.
Die Resonanz hat ja auch gezeigt, dass Tim, also das Theater im Mahlsaal am TFN, war voll. Da waren ungefähr 140 Leute. Es war überbucht, es wollten mehr Leute kommen, als Platz war. Rainer, das zeigte durchaus, dass Interesse in der Stadt auch da ist.
Ich glaube schon, dass natürlich unter anderem die üblichen Verdächtigen da waren bei solchen Veranstaltungen, gehört nun mal dazu. Es gibt eben eine bestimmte Gruppe in Hildesheim, die sehr interessiert ist an Politik. Aber ich habe auch darüber hinaus auch viele andere neue Gesichter gesehen, hatte auch das Gefühl, dass anders als bei früheren Veranstaltungen die Sympathien und Anhängerschaften quer verteilt waren durch die Parteien. Wir hatten ja schon Veranstaltungen, wo es ein bisschen schwieriger war, weil die Blöcke so groß waren. Das war diesmal, glaube ich, ganz okay.
Bei der Debatte dabei waren Tinker Dittrich für die Grünen, Ferry Marquardt von den Linken, Dennis Münter, CDU, Ralf Kriesinger für die AfD, Michael Kriegel, FDP und Rita Weber, SPD. Rainer, du kennst sie alle sehr gut und lange. Hat dich bei der Diskussion jemand überrascht oder war eigentlich alles erwartbar?
Tatsächlich hat mich inhaltlich eigentlich keiner überrascht, gerade da ich die meisten gut kenne. Der Ferry Marquardt ist erst neu seit November im Rat. Von dem war ich insofern überrascht, dass der erstmal teilweise zugegeben hat, dass er nicht ein Thema ist. Das fand ich erfrischend. Und er hat auch erfrischend argumentiert und geredet. Ich glaube, der war tatsächlich, das war ein Punktesammler. Ansonsten waren alle im Rahmen und ich glaube, es wäre auch komisch gewesen, wenn die plötzlich nach all den Jahren anders kommentieren würden. Die haben ja ihre Überzeugung und zu denen stehen sie auch. Deshalb war das schon okay.
Einer fehlte eben in der Auflistung, nämlich Ulf Behnel, Finanzdezernent der Stadt. Welche Rolle hat er gespielt?
Der sollte ein bisschen für Christian und mich einordnen, ob das denn alles Hand und Fuß hat, was die in Sachen Finanzen sagen, die Damen und Herren auf dem Forum. Und Behnel hat mich tatsächlich überrascht, den kenne ich ja aus vielen Sitzungen. Und Behnel ist eher, Behnel kann den klassischen Finanzbeamten in der Verwaltung geben, wie man sich den so vorstellt, aber der...
Diesmal hat er sich locker gemacht.
Genau, er hat eine muntere Seite und die muntere Seite hat er gezeigt und er hatte auch Spaß, habe ich das
Gefühl. Legt dann immer den Kopf so ein bisschen schief. Ne?
wenn er was Kritisches sagt, ist er eher so ein bisschen eingeengt, so körperlich, aber das war er sehr locker. Und ich hatte auch hinterher mit ihm im Gespräch nochmal den Eindruck, er hatte richtig Freude an dem Auftritt und vielleicht sollte er künftig Neujahrsreden halten.
Musst du das sagen, Rainer?
Wir wollen ja auch gegen Oberbürgermeister?
Wenn man das so verstehen will, aber darum geht's ja jetzt nicht.
Nein, darum geht's nicht. Christian, teilst du das? Du kennst die Politiker auch alle, aber nicht so eng wie Rainer, weil du nun mal nicht regelmäßig in den Ausschüssen sitzt, nicht im Rat bist, sondern eher als interessierter Leser und Verantwortlicher hier mit in der Redaktion. Kennst du die bisschen weiter aus der Ferne? Wie waren die für dich an diesem Abend? Wie kamen die rüber?
Also mit dem einen und der anderen habe ich auch schon Foren moderiert. Mit Dennis Münter sogar schon mehrere. Ich kann nicht sagen, dass die mich komplett überrascht haben. Aber was mir aufgefallen ist, dass man, wenn wir jetzt über Dennis Münter reden wollen, immerhin die Partei, die bei der letzten Wahl 2021 die meisten Stimmen hatte, dass der durchaus eine Lernkurve hat. dass der sich besser verkauft, dass der sich Redeanteile erkämpft. Das war sehr deutlich zu merken. Das ist auch einigen seiner Nachbarinnen und Nachbarn spürbar auf den Keks gegangen und auch den Anhängern, zum Beispiel der Grünen, der Linken im Publikum, auf die Nerven gegangen, dass der durchaus spitz formuliert und gerne den inhaltlichen Streit sucht. Was ich aber unabhängig jetzt von den Inhalten sehr positiv finde.
Das Interessante daran ist allerdings, dass Dennis Münter, ich glaube, er hat es gegenüber Dritten gesagt und ich hatte auch im Nachgespräch mit ihm das Gefühl, dass er mir das adressieren möchte, dass er selber fand, dass wir ihn beschränkt haben. Insofern ist das eine interessante Frage. Ja, insofern ist das eine interessante Frage, wie das
Frage, Frage der Perspektive.
Offenbar, Mann. Offenbar.
Okay. Ein Thema, da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich zumindest zum Teil zu Dennis Münter. Ein Thema, das im Wahlkampf wichtig werden dürfte, ist die Verkehrspolitik. Wo verlaufen da zwischen wem die Konfliktlinien? Könnt ihr das mal knapp kurz zusammenfassen?
Ich fange mal an, das ist eigentlich klassisch. Also vor allem die Grünen und die Linken haben es nicht so mit Autos und haben auch kein Problem damit, wenn die Stadt mal irgendwann autofrei wird. Die CDU möchte gerne, dass man doch am besten direkt vor den Laden fahren kann. Und die FDP findet auch, dass das neue Parkkonzept, was ja darauf zielt, dass alle Parkplätze Geld kosten und man am besten ins Parkhaus fährt, wenn man kein Anwohner ist, auch ein bisschen doof. Insofern, da war auch keine Überraschung drin.
Und die SPD steht irgendwo dazwischen?
Die SPD findet tendenziell das Parkkonzept auch gut. Sie hat es ja mitgetragen, hat aber auch ein Auge auf natürlich Menschen, die nicht so viel Geld haben. Aber grundsätzlich ist sie an der Seite der Grünen bei dem Thema.
Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man schon zu einer der steilsten Ansagen aus dem gesamten Forum kommen, nämlich dass Dennis Münter, auch das war nicht absolut neu, aber er wiederholt es und er steht dazu, gesagt hat, das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, wenn wir die Mehrheit haben und wenn wir unsere Politik umsetzen können nach der Wahl, dann machen wir das rückgängig.
Interessant daran war tatsächlich, dass er ja vehement darauf hingewiesen hat, dass die CDU das neue Parkkonzept mitgetragen hat, aber in der Diskussion mehrfach den Eindruck erweckt hat, eigentlich finde ich das doch nicht so gut. Da war ich ein bisschen irritiert, aber gut, vielleicht ist das Dialektik, die muss ich nicht verstehen.
Zu dem Parkkonzept ganz kurz, heißt das ganz knapp zusammengefasst, Parken im öffentlichen Raum nicht mehr kostenlos sein soll.
Genau, das ist die Idee.
Ja, Münter hat ja sich auf die Fahne geschrieben, die CDU hat wenigstens erreicht, dass ein Jahresticket für Pendler, die hier ihr Auto abstellen wollen, im öffentlichen Raum, das ein bisschen günstiger wird, als es ohne die CDU gewesen wäre.
Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich erinnere mich, dass der Ursprungsbetrag für ein Jahresticket bei 1.000, 1.200 Euro liegen sollte. Und ich glaube, der ist halbiert worden. Insofern, ja, haben sie erreicht, aber billig ist es nach wie vor nicht.
Der Druck, Ausgaben zu senken, ist angesichts des wachsenden Schuldenbergs der Stadt extrem hoch. Ihr beide habt jetzt beim Hartz-Forum die Parteivertreter nach Ideen gefragt, wie Ausgaben gesenkt werden können im städtischen Haushalt. Glaubt ihr daran, dass die den Ernst der Lage so richtig verstanden haben, nach dem, was ihr gehört habt?
Naja, global gesagt, das fand ich eine ganz interessante Stelle. Der Kämmerer Benel sagt, die Parteien wissen, was die Stunde geschlagen hat und da nickten alle eifrig und er hat ihnen zumindest insofern Blankoscheck ausgestellt, dass er gesagt hat, da kann es, was die Inhalte angeht und die prekäre Lage angeht, keine Zweifel dran geben. Wenn man dann aber die Vorschläge gehört hat, also was erwächst aus der Erkenntnis, dass Hildesheim im Laufe der nächsten Jahre einen gigantischen Schuldenberg von, du hast es vorhin gesagt, 440 Millionen Euro anhäufen wird, da konnte man dann schon in Zweifeln kommen.
Also ich glaube es definitiv nicht. Ich habe auch Grund für diese Skepsis, weil die Stadt ja vor 3 Jahren schon mal geguckt hat, wo sie sparen kann. Das ging als Stichwort Aufgabenkritik in die Stadtgeschichte ein.
Das ist der Geist von Bad Münder, von
genau,
dem
Geist war? Genau, den wollte ich gerade, genau. Der Geist von Bad Münder, der schwebt seitdem über dem Rad, aber offenbar hat er sich verflüchtigt. Bad Münder, deshalb, da gibt es so ein Tageszentrum, da haben die sich zurückgezogen ein paar Tage und sollten mal alle Ausgaben durchgucken. Die Verwaltung hatte vorher eine Riesenliste vorgelegt, wo man was machen könnte. Rausgekommen ist eigentlich gar nichts. Und nach der Erfahrung bin ich total skeptisch, weil jede Partei, jede Fraktion versucht, ihre Klientel zu schützen mit guten Argumenten und insbesondere auch sich nicht traut, da hat der Oberbürgermeister in seiner Rede ja, Neujahrsrede auch zurecht gefordert, ideologiefrei ranzugehen, insbesondere auch mal richtig große Steine zu drehen. Letztlich, wir reden über 440 Millionen Euro Schulden. Es geht darum, dass die Stadt ihren Haushalt nicht ausgleichen kann. Aber da kommt man mit 5.000 Euro Zuschusskürzen, kommt man da auch tatsächlich nicht weit. Da muss man sich halt trauen, wirklich zu überlegen, ist das RPM überhaupt noch zukunftsfähig? Ist das Theater noch zukunftsfähig? Und wenn ja, muss man gute Gründe dafür haben. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, zu sagen, wir trauen uns mal an die großen Dinger ran.
Das sind so große Brocken, die in den vergangenen Jahren immer nur ganz, ganz kurz andiskutiert wurden. Und dann ist man aber weit dran vorbeigegangen an diesen Brocken. Okay, Rainer, bei dir also Skepsis, dass das diesmal anders sein wird. Ich fand als Beobachter des Forums zumindest überraschend die eine Aussage der Sozialdemokratin Rita Weber, die sich vorgewagt hat mit einem Vorschlag, der in Richtung Stellenabbau geht bei der Stadt. Da gibt es zurzeit in der gesamten Stadtverwaltung in allen Bereichen ungefähr 1400 Stellen zurzeit. Sie hat sogar gewagt zu sagen, eine Zahl von ungefähr 1200 wäre schön, so hat sie es formuliert. Das heißt, ausgerechnet von der SPD-Frau Stellenabbau als Vorschlag, hat euch das überrascht?
Also mich hat sehr überrascht, aber Frau Weber konnte sich ja auch dem Charme des Moderators Wolters nicht entziehen, denn der hat die ganz schön festgenagelt. Ich fand es aber gut, dass er das rausgelockt hat. Ich bin da vielleicht manchmal zu zurückhaltend. Ich fand das tatsächlich auch überraschend von dir aus, insbesondere weil es im öffentlichen Dienst unheimlich schwer ist, Stellen abzubauen. Mhm. Da gibt es diverse Gründe und Bedel hat es ja auch gleich relativiert, weil er gesagt hat, der Zeitraum etc. etc. Aber tatsächlich war das schon interessant. Ich glaube, auch die Zahl wird noch im Wahlkampf eine Rolle spielen.
Aber Bedel hat auch gesagt, es ist machbar, ne?
Ja, er hat zumindest durchklingen lassen, das muss eigentlich auch ein Baustein sein, ne? Personalabbau. Er hat sich nicht so konkret auf eine Zahl festgelegt.
Und den Zeitraum hat er auch so ein bisschen
offen gelassen. In die Richtung gedrängt hat die Diskussion allerdings abermals Münter, der gesagt hat, guckt euch die Kreisbehörde an, guckt euch die Stadtbehörde an. Die beiden Verwaltungen haben viele Doppelstrukturen, da könnte man ordentlich sparen. Mit Zahlen untermauert, Rainer, hilf mir. Hat er das, glaube ich, aber nicht.
Nee, hat er nicht. Ich glaube, er hat es konkret bezogen auf Doppelstruktur im Katastrophenschutz. Es ging, glaube ich, ums GATS. Da gibt es tatsächlich...
GATS ist das Gefahrenabwehrzentrum, genau. Die große neue Feuerwehr, wie wir immer sagen. Und es gibt die FTZ, die Feuerwehrtechnische Zentrale in Großdüngen, wo der Landkreis eben seine Fahrzeuge hat.
GATS sagen die auch bei der Stadtverwaltung erstmal, weil es mehr als eine Feuerwache ist. Und zweitens, weil es dann auch irgendwie verständlicher klingt, warum das Ganze 100 Millionen Euro kosten soll. Das klingt dann irgendwie gewaltiger und Gefahrenabwehrzentrum, dann denkt man, ja, das muss wirklich teuer werden.
Also runtergebrochen meinte Münter, der Kreis hat sowas Ähnliches in Großdüngen und die Stadt baut sich jetzt ein Riesending hin und das hätte nicht so groß ausfallen müssen, weil man vieles dann doppelt hat. Glaubst du denn, Rainer, oder glaubt ihr, dass die restliche SPD da bei Rita Weber ist oder wird das im Wahlkampf sofort wieder kassiert und das wird kein Thema werden mit dem Personalabbau?
Das ist bei der SPD eine interessante Frage, weil es gibt keine andere Partei oder Fraktion im Rat, wo die Partei selbst so einen Einfluss hat. Die Fraktion, das weiß ich, kann damit umgehen. Ich habe mich ein bisschen umgehört schon seit gestern. Das fanden die jetzt nicht so überraschend. Die Ratsfraktion, aber die Ratsfraktion koppelt immer sehr rück mit der Partei, mit dem Stadtverband, SPD-Stadtverband. Und der hat großen Einfluss auch in der Tagespolitik. Das weiß man eigentlich nicht so. Aber tatsächlich bin ich gespannt, wie die damit umgehen. Denn da glaube ich tatsächlich, dass die Bereitschaft weniger ausgeprägt sein dürfte.
AfD-Fraktionschef Ralf Kriesinger, der würde die Verantwortung eigentlich für das ganze Sparen, den ganzen Haushalt komplett abgeben und ruft nach einer Aufsicht durchs Land. Er meinte wörtlich, Politiker können nicht sparen. Wie bewertest du das, Rainer?
Vorab, natürlich ist Kriesinger Mitglied einer sehr populistischen Partei. Und auch diese Aussage ist natürlich erstmal populistisch. Letztlich ist er selber Politiker. Insofern ist es auch ein klassisches Eigentor, finde ich. Da muss er halt versuchen, Mehrheiten zu finden oder Leute dazu zu bringen, zu sparen. Ich weiß aber, was er meint. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet. Die Bereitschaft zu mutigen Schritten ist halt nicht so ausgeprägt, weil man mit Sparen einfach keine Punkte sammelt. Sparen ist nicht sexy. Die Leute wollen Politiker haben, die ihnen irgendwas versprechen, die irgendwas schaffen. Und wenn man zu Hause sagt, hier, wir müssen mal ein bisschen sparen, kommt das in der Regel auch nicht gut an. Deshalb... Ja, er hat da einen Punkt. Andererseits finde ich tatsächlich, sich von Hannover vorschreiben zu lassen vom Innenministerium, wo man vielleicht sparen sollte, ist übrigens auch nicht so richtig sexy. Also das würde schon gern zu Hause selbst entscheiden, wie ich mein Geld ausgebe oder wo ich spare. Deshalb, glaube ich, sollte irgendwann die Erkenntnis reifen, dass Kriesinger nicht recht haben darf.
Wie geht's dir, Christian? Sollte so ein Stadtrat das nicht selbst entscheiden können, müssen?
Ich bin, wenn ich die reine Lehre verfolge, natürlich bei Rainer. Allerdings habe ich immer auch so eine Stimme im Kopf, die mir sagt, Junge, Junge, das sind Leute, die das ehrenamtlich machen, sind die vielleicht mit manchen Sachen auch an manchen Punkten überfordert. Hm. Wächst denen manchmal vielleicht auch eine Situation über den Kopf, so wie das jetzt hier bei den Schulden ist, die ja nicht nur hausgemacht sind, sondern durch Entscheidungen im Land und im Bund kommen und durch die weltpolitische Lage ja sogar. Also von daher, klar, die Aussage war auf Stimmenfang gemünzt. Andererseits, glaube ich, zeigt die auch, dass es ein wirklich gravierendes Problem ist, wo die Lösungen, das haben wir ja gehört, nicht alle auf dem Tisch liegen.
Ich finde, Christian hat da tatsächlich recht, denn manche Vorlagen, ich erinnere mich an die Hafenvorlage, ich glaube, das waren, keine Ahnung, Dutzende, 100 Seiten ungefähr.
Du meinst die, das Projekt zum Hafenausbau?
Genau, zur Sanierung, wo 104 Millionen in den nächsten 30, 40 Jahren ausgegeben werden sollen. Das ist schon eine Überforderung. Man muss einfach die Zeit haben, um so eine Vorlage zu lesen. Man muss auch die Bereitschaft haben, sie zu verstehen und auch die kognitiven Fähigkeiten, sie zu verstehen. Und ich glaube, das ist schon ein Problem für einen Ehrenamtler. Wir reden über einen Haushalt von 500 Millionen Euro. Das ist schon ein Batzen. Da ist man schon echt gefordert. Das ist einfach so.
Apropos AfD, bleiben wir kurz dabei und bei Ralf Kriesinger, der mit auf dem Podium saß. Das hat ja bei manchem auch für Kritik gesorgt, dass die AfD und Ralf Kriesinger überhaupt eingeladen waren. Was kannst du dazu sagen, Rainer?
Also ich kann konkret sagen, dass die grünen Ortsverbandsvorsitzende Julia Geppert, die auch im Rat sitzt, mich nach der Veranstaltung ansprach und das nicht in Ordnung fand für uns oder kritisierte, dass wir ihn eingeladen haben. Man müsste da ein Zeichen setzen. Wir hatten gute Gründe, ihn einzuladen. Erstmal sitzt die AfD im Rat. Zweitens ist sie nicht verboten. Drittens hat sie Perspektive auf mehr Ratsmandate. Es wäre seltsam gewesen, sie auszuladen oder nicht einzuladen. Dass man die AfD kritisch sehen muss, ist uns völlig klar. Und das habe ich, glaube ich, auch mehrfach in der Moderation zum Ausdruck gebracht. Und es gab ja auch aus der Runde selber durchaus von Dennis Münter einen Hinweis darauf, dass man sich gut abgrenzen kann von der AfD, wenn man das denn möchte. Da habe ich die Mitdiskutanten vor allem in erster Linie gefordert gesehen. Und deshalb ist für mich die Grünen-Kritik so ein bisschen Wohlfall. Frau Geppert sagte auch zu mir, die hat das vor Dritten gesagt, sonst würde ich das nicht wiedergeben hier. Sie hat gesagt, na, vielleicht hätte man einfach aufstehen sollen und gehen. Aber das fand ich völlig falsch, denn dann gibt man doch der AfD erst recht Aufmerksamkeit, wenn man die sozusagen sitzen lässt und man selber den Saal verlässt. Also die Logik erschließt sich mir nicht und deshalb, ja, das gefällt nicht jedem und man kann auch mit allem, was Kriesinger sagt, sicherlich nicht glücklich sein, aber der hatte seinen Platz und ich würde es auch wieder so machen. Christian?
Ich sehe es genauso. Es gab bei uns in der Redaktion natürlich, wenn wir mal 10 Jahre oder noch weiter zurückgehen, immer wieder Diskussionen, soll man die AfD einladen oder nicht. Wir sind durch Erfahrungen in den letzten Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass es unser Job ist, über Inhalte zu reden, den Streit zu ermöglichen und das Forum dafür zu bilden. Deshalb heißt es auch HZ-Forum. Wir wären vorbereitet gewesen auf eine AfD-Diskussion, die ist nicht gekommen von den Politikern. Ja, in Ansätzen, Rainer, du hast was gesagt, aber eine AfD-Diskussion ist nicht gekommen und das ist dann letzten Endes auch eine Entscheidung der Leute, die Politik machen. Und das sind nicht wir. Wir sind nicht diejenigen, die die Politik hier machen.
Ich würde das gerne noch um einen Aspekt ergänzen. Ich habe jüngst mich mit Kollegen aus Ostdeutschland getroffen im Rahmen eines Seminars. Da ging es darum, wie läuft das eigentlich bei denen?
Die sind du meinst die Berichterstattung für Journalisten, genau, Umgang mit AfD?
Genau, und die sind natürlich viel weiter, die Lokalzeitung, weil die das Problem tatsächlich schon haben. Da sitzt die AfD in Kreistagen, stellt Landräte, Bürgermeister, hat Mehrheiten oder ist zumindest irgendwie deutlich stärker vertreten als hier. Und die haben natürlich diverse Strategien ausprobiert. Und die Erkenntnis, die ich mitgebracht habe, war, man kann an der AfD da nicht vorbeigehen, weil man nämlich an den Leuten, die die wählt, dann vorbeigeht. Und das nehmen die Leute natürlich einem richtig übel. Weil wir bilden letztlich ja nur ab, was der Wähler gewollt hat. Und deshalb haben die Kollegen in Ostdeutschland, die haben gar nicht die Wahrheit zu sagen, ach, die AfD nehmen wir jetzt nicht zur Kenntnis. Das wäre einfach ein Ausblenden der Lebenswirklichkeit.
Ferry Marquardt von der Linken und Tinker Dittrich von den Grünen, die haben Ralf Kriesinger, also dem AfD-Mann vor der Veranstaltung, vor dem Hartz-Forum, den Handschlag verweigert, um ihre Ablehnung der AfD gegenüber deutlich zu machen. Was haltet ihr von solchen Symbolen?
Ich finde, das kann man machen. Wenn die beiden Genannten sich damit wohlfühlen oder besser fühlen, finde ich das voll und ganz legitim. Aber ob das jetzt irgendwen an irgendeiner Stelle zum Umdenken bringt, da habe ich meine Zweifel.
Bin ich 1:1 bei Christian.
Zum Abschluss noch vielleicht eine Vorausschau, eine Prognose. Zurzeit gibt es im Stadtrat eine Mehrheitsgruppe von SPD, Grünen und die Partei, das ist ein Einzelkämpfer, Hamon Hirwort, der für die Partei im Stadtrat sitzt. Wagt ihr schon eine Prognose für den neuen Rat? Bleibt es bei so einer Mehrheitsgruppe oder gibt es ganz andere Konstellationen? Rainer, vielleicht zuerst?
Ich fange bei Hirwort mal an. Hirwort ist ja durchaus, glaube ich, die hatten 2%, wenn ich es richtig erinnere, oder 1, irgendwas. Also ob Hirwort wieder reinkommt, der eine entscheidende Rolle spielen könnte, wie man jetzt gesehen hat, da bin ich eher zuversichtlich. Ich höre von anderen, die glauben, ach nee, der spielt jetzt keine Rolle mehr. Bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich glaube eher, dass er wieder reinkommen könnte, weil er schon bekannt ist, weil die Leute ihn einfach kennen und weil er auch letztlich keinen schlechten Job gemacht hat unterm Strich. Die SPD hat jetzt, glaube ich, 12 Mandate und glaube, die wollen wieder 12 kriegen. Die Latte liegt da ziemlich hoch, da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Die Grünen wissen, dass ihre Bäume diesmal nicht in den Himmel wachsen werden. Also 11 Mandate wären es auf keinen Fall, auch weil da viele aufhören, viele Stimmenbringer. Auch mit Uli Rebiger, dem ehemaligen Fraktionschef, der gestorben ist, fällt auch ein ganz großer Stimmenbringer weg. Also insofern, die werden es echt schwer haben. Bei der CDU, wenn die eine Mehrheitszimmer wollen bei 45 Sitzen, müssen die einen jetzigen Status, glaube ich, von 13 Sitzen auch mindestens erreichen. Da bin ich gespannt, ob das gelingt. Die haben den großen Vorteil, dass sie ja die Unabhängigen geschluckt haben, die beiden Abgeordneten der Unabhängigen, die es nicht mehr gibt. Die sind jetzt bei ihnen. Und Uwe Brinkmann ist ein ziemlich bekannter Hildesheimer durchs Wildgatter etc., ehemaliger Kaufmann, freundlich Hildesheimer-Vorsitzender. Ich glaube, da kann schon was gehen. Die Linke wird deutlich dazu gewinnen. Die haben jetzt 2. Also ich bin sehr zurückhaltend, eine klare Mehrheit zu sehen. Wir hatten ja auch schon einige Legislaturperioden hier, wo es keine Mehrheiten gab. Das hat auch funktioniert. Den Oberbürgermeister wird's freuen, weil er sich dann jeweils Partner aussuchen kann und nicht eine große Macht sich gegenübergestellt sieht. Ich glaube, es wird spannend und das wird so spannend wie schon lange nicht. Große Unbekannte ist die AfD, beziehungsweise ihr Anteil. Die AfD selber rechnet mit 7 Mandaten. Das kommt da, 6 bis 8. Das kommt daher, dass die bei der Bundestagswahl hier 18 im Landkreis hatten, 18% und in Hildesheim selber 14. Deshalb kommt diese Zahl wahrscheinlich zustande und da 2 Prozentpunkte immer ein Mandat umgerechnet ungefähr werden. So, 7 Mandate für die AfD, da muss man erstmal eine Mehrheit gegen zimmern.
Ja, was soll ich jetzt nach der ganzen Zahlenarithmetik von Rainer sagen?
Vielleicht ein persönliches Gefühl
äußern. Steht da wie der letzte Dussel.
Nee, wie ist so deine ganz persönliche Einschätzung? Du bist ja auch Wähler.
Ja, bin ich. Also, wenn ich auf 2021 gucke, das war eine Wahl, bei der die Grünen die großen Gewinner waren, extrem zugelegt haben, ich glaube 8 Prozentpunkte, wenn ich mich nicht irre, in Hildesheim, fast auf Augenhöhe mit CDU und SPD. Ich glaube, das wird es nicht wieder geben. Auch, und da bin ich bei Rainer, der eben ein paar Namen genannt hat, weil die Köpfe fehlen. Und deshalb erwarte ich eigentlich, dass sich die CDU und die SPD zusammentun müssen, um ein bisschen was zu bewegen in der Stadt. Mal sehen, vielleicht tauchen ja noch einige spannende Leute auf, denn das ist für mich so ein bisschen auch so ein kleines Takeaway von der Forumsveranstaltung von uns gewesen. Da ist noch ordentlich was zu tun für die Parteien in Hildesheim, wenn sie Leute richtig begeistern wollen, richtig mitreißen wollen, dann brauchen sie Köpfe, dann brauchen sie Menschen, die die Leute hier in Hildesheim auch ein bisschen anstecken. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich es vorsichtig ausdrücke.
Die Listen werden ja früher aufgestellt, da gibt es erste Tendenzen. Bei der CDU ist, soweit ich weiß, ist die Mannschaft relativ konstant. Mhm. Da werden von denen, die jetzt im Rat sind, die meisten wieder antreten. Bei der SPD gibt es schon ein paar mehr, die nicht wieder antreten. Bei den Grünen, glaube ich, ist es Stand heute vielleicht die Hälfte, die nicht wieder antritt. Bei den Sozialdemokraten weiß ich allerdings auch von mindestens 1 oder 2 Personen, die Namen wollen wir noch nicht verraten, weil die noch nicht irgendwie offiziell sind, aber da wird es auch Leute geben, die möglicherweise ziehen, genau die Köpfe, die Christian gerade vermisst hat. Mhm. Bei den anderen Parteien weiß ich es noch nicht ganz genau. Aber wie gesagt, die haben auch noch Zeit. Wir haben jetzt Anfang Februar. Ich glaube, März, April laufen die Aufstellungsversammlungen.
Okay.
Aber ich bin wirklich ein bisschen neugierig, was da noch so kommt. Denn tatsächlich, ohne Köpfe wird man Leute nicht begeistern können.
Okay. Neugierig sind wir alle, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch, unsere Leserinnen und Leser. Wir werden das weiter begleiten, welche Köpfe für welche Parteien in den Stadtrat einziehen wollen. Rechtzeitig vor der Wahl wird es nochmal ein Hartz-Forum geben mit den entscheidenden Leuten, moderiert vielleicht wieder von euch beiden. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war Hartz gehört, Thema der Woche. Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hartz gehört. der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.